Es ist endlich soweit. Die Flag Football EM 2025 in Paris startet. Wir reden über die Gruppen und über alle Teams und geben euch unsere ersten Predictions.
Hallo Leute, es geht jetzt in großen Schritten auf die Flag Football Europameisterschaft in Paris nächste Woche zu und wir wollen jetzt mit den nächsten Folgen im Detail auf dieses Event eingehen. Das ist das Highlight im Flag Football Herbst, eigentlich im Flag Football Jahr. Wir werden so viele verschiedene Nationen in der Männer- und der Frauen-Competition dabei haben und wir wollen jetzt in dieser Folge einen generellen Überblick über diese EM geben, welche Teams sind dabei, welche Gruppen gibt es und am Ende wollen wir ein bisschen tiefer auf die deutschen Kader der Männer- und Frauen-Nationalmannschaften eingehen und in den nächsten Tagen kommen dann auch noch weitere Folgen mit weiteren Berichten und dann natürlich auch Live-Berichten zu dem Ablauf und was bei der EM alles passiert. Deswegen freut euch drauf. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie wir auf dieses Event, das in Paris stattfinden wird. Deutschland ist Titelverteidiger bei den Männern. Lasst uns alle Infos raushauen und natürlich hoffen, dass unsere deutschen Jungs den Titel behalten und verteidigen können. Aber damit wollen wir direkt mal reinsteigen. Welche Nationen sind denn überhaupt dabei? Olli.
Ja, also das ist tatsächlich ja ein sehr, sehr positives Zeichen, was sich jetzt in den letzten Jahren noch so bei allen möglichen internationalen Turnieren gezeigt hat. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr Nationen und nicht nur das, sondern die Nationen werden auch immer besser. Wir haben ja auch schon in anderen Bereichen davon gesprochen, dass es einfach nicht mehr so ist, dass du 4, 5 gute Teams hast und der Rest ist Kanonenfutter, sondern du hast wirklich viele Teams, die ja, doch bis zu einem gewissen Grad kompetitiv sind. Wir werden über Favoriten und Top-Teams später sprechen. Die genaue Zahl kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, die müsste ich jetzt zählen, aber bei den Männern sind es, glaube ich, 4 Gruppen mal 6 sind 24. Genau. 24, ne? Und bei den Damen 19. Siehst du, man kann von den Gruppen einfach gehen, ne?
Ja.
Das ist ja viel einfacher. 19, also das ist wirklich cool. Haben wir jetzt auch schon gesagt, also es sind bei Männern wie Frauen jeweils 4 Gruppen, A, B, C, D. Und die eben gefüllt mit 6 Teams, jeweils bei den Herren und bei den Damen 5 pro Gruppe. Und die Gruppe D wäre dann mit 4 Teams leider etwas unterbesetzt. Also die sind dabei. Die genauen Nationen, denke ich, werden wir später bei den Gruppen nochmal genau durchsprechen. Wenn ich die euch jetzt vorlese, ist es, glaube ich, sehr schnell durchgefallen durch euren Kopf wie ein Sieb. Dann könnt ihr euch das nicht merken. Aber das wird heute, denke ich, nochmal ein bisschen wiederholt werden,
was
wir da an Teams haben.
Sorry, was glaube ich ganz interessant ist bei der Gruppenaufteilung ist, dass die Gruppen, so wie ich das jetzt zumindest gesehen habe, nicht gelost wurden, sondern straight nach der Rangliste der IFAF quasi erstellt wurden, sodass quasi die Gruppen auf dem Papier alle exakt gleich stark sind. Die ersten 4 wurden nicht in die gleiche Gruppe gelost und dann auch die zweiten 4 und so weiter, aber die wurden dann auch nicht immer nur nach, sodass quasi 1, 5 und 9 in einer Gruppe sind, sondern auch hier hinten wurde nochmal aufgeteilt. Was, glaube ich, ein ganz spannendes Konzept ist, so dass die Gruppen auf dem Papier alle fast gleich stark sind. Ob sie das wirklich sein werden, das sehen wir gleich. Aber trotzdem finde ich es relativ spannend, dass hier gar nichts gelost wurde, sondern nur nach Weltrangliste gegangen wurde.
Wobei da immer die Diskussion auch ist, die gibt es ja in vielen Bereichen, auch jetzt für alle NFL-Fans beim Fantasy-Football mit den Drafts. Ist es tatsächlich gleich stark oder ist es nicht doch in dem Falle schwerer, wenn du 4, 5, 6, 7 quasi gerankt bist, so ein bisschen in der Richtung, als wenn du 2 starke und 2 ganz, ganz schwache Teams hast. Also es ist so ein bisschen, ich glaube, da müssen wir uns nicht dran aufhalten, weil wir auch schlussendlich nicht wissen, sind die Teams so gut, wie sie gerankt sind. Also da gibt es einige Teams, die sicherlich überperformen und andere Teams, die unterperformen. Aber so grundsätzlich finde ich, ist es immer recht schwer einzuschätzen.
Also gerade bei den Männern finde ich es sehr interessant, denn wir haben hier in Gruppe 1 Gruppe A, Österreich, die auf 1 gerankt sind und dadurch ja eigentlich die leichteste Gruppe haben sollten. Und dann haben wir dahinter aber eben durch dieses System den 8. und 9. mit Großbritannien und Spanien. Und hier, weil kurz vorweg, wir sind uns nicht ganz sicher, wie das Turnierbaumsystem aussehen wird. Wir gehen aber davon aus, dass die ersten 2 jeder Gruppe weiterkommen und wir damit ins Viertelfinale einsteigen, dann das Halbfinale und Finale spielen, was bedeutet, dass natürlich dann ja die ersten zwei Plätze jeder Gruppe so wichtig sind. Und in dieser Gruppe, Österreich, Großbritannien und Spanien, sehe ich wirklich drei Teams, die alle persönlich die Ansprüche haben müssen, meiner Meinung nach, in die K.O.-Phase zu kommen. Wohingegen ich das bei den anderen Gruppen, können wir die Top drei Teams da, wir haben in Gruppe B Deutschland, Dänemark und Finnland, da ich glaube nicht, dass Finnland sich realistische Chancen aufs Viertelfinale machen kann. Das gleiche mit Frankreich, Israel und Schweden oder Italien, Schweiz und Ukraine. Also Schweden und Ukraine, da ist die drittgerankten Teams in ihrer jeweiligen Gruppe auf jeden Fall deutlich hinter dem, was ich von Spanien erwarte. Weswegen Österreich auf dem Papier sozusagen die schwerste Gruppe hat. Also sehr interessant, wie das System hier das
Ja.
entwickelt.
Aber das ist, wie gesagt, ja auch immer dann davon abhängig. Aber ich denke, da kommen wir gleich später nochmal zu. Was sind die Teams? Wieso ist das Ranking so, wie es ist? Und können sie das wirklich auch, ja, also zeigen, warum sie eben da gerankt sind? Ich würde sagen, bevor wir gleich schon mal einfach in die Gruppen reingehen, ich denke, da machen wir dann mal Herren und Damen mal erstmal oberflächlich, bevor es dann vielleicht ein bisschen größeren Deep Dive vielleicht zu dem einen oder anderen Team gibt. Schauen wir doch nochmal ganz kurz in die Historie. Also, wie lange gibt es die Europameisterschaften schon? Ich glaube, Anfang der 2000er hat das Ganze angefangen. Und wir haben vorher eben schon mal drauf geschaut und festgestellt, so viele verschiedene Sieger gibt es da nicht. Also, bei den Männern haben wir natürlich mit Österreich eine Nation, die hier schon gewinnen konnte. Tatsächlich aber seit dem Start 2003 nicht mehr gewonnen hat. Mit einer Ausnahme, zu der komme ich gleich. Wir haben mit Frankreich einen Sieger, der gerade Anfang der 2000er sehr stark war. Und dann die große Dynastie der dänischen Nationalmannschaft, die ja jetzt langsam nicht mehr so wirklich auf dem Niveau spielen, wie sie es damals waren. Also die tatsächlich sechsmal in Folge und den Titelverteidiger Deutschland habt ihr schon angesprochen. An der Stelle sei gesagt, warum ich es eben gemeint habe, wir haben ja, die Besonderheit im Jahr 2017 steht sowohl auf der Seite der Euroflag als auch Wikipedia, wo ihr es findet oder wo ihr es nachschauen könnt, dass Dänemark in Dänemark Europameister geworden ist. Das ist natürlich zu diesem Punkt schon korrekt. Allerdings für diejenigen, die damals gespielt haben und das mitbekommen haben, war das ja der Zeitraum, wo es sehr viele Streitigkeiten zwischen den nationalen Verbänden gab. Und es dazu kam, dass sich da Abspaltungen gebildet haben und es verschiedenste Bereiche oder verschiedenste Verbände gab und 2017 zwei Europameisterschaften stattgefunden haben. Die eine ist die jetzt offizielle, weil sie die war von dem abgespaltenen oder von dem Teil des Verbandes, der jetzt quasi der offizielle ist. Diese aber deutlich kleiner war. Ich glaube, da waren vier, fünf Teams nur. Die größere zu diesem Zeitpunkt, EM, fand in Spanien statt. Die hat Österreich gewonnen. Da die aber quasi von dem Teil organisiert wurde, der ein bisschen in Verruf geraten wurde, ist das quasi jetzt nicht mehr die offizielle EM. Also gab es quasi noch eine, die geheim im Hintergrund war, wo Österreich rein theoretisch noch einen Titel mehr hätte. Das nur kurz zur Historie. Bei den Damen, glaube ich, hattest du, Lasse, gesagt, gab es ein paar mehr Sieger, oder?
Genau, da haben wir ein ähnliches Bild, nur dass Dänemark der Rekordsieger hier quasi Österreich ist. Österreich hat auch zwischen den Jahren 2011 bis 2015 das Ganze viermal in Folge gewinnen können. Alle anderen Sieger haben nur einmal gewonnen. Frankreich, die Finninnen, was ich sehr spannend finde. Großbritannien, Spanien und auch Dänemark sind hier die anderen Sieger, die das Turnier jemals gewinnen konnten.
Und an der Stelle auch gesagt, 2017 gab es das Gleiche natürlich auch für die Damen. Ebenfalls in Spanien. Dieses Turnier konnten die Österreicher gewinnen. Das heißt, deren Serie ist nicht gerissen in Dänemark, sondern die sind da einfach nicht angetreten. Und das Finale 2017 konnten sie nämlich gegen die deutsche Nationalmannschaft gewinnen. Das nur zur Vollständigkeit. Gut,
Genau.
so viel der Historie. Und dann schauen wir mal, wer sich quasi zu seinem Salär dieses Jahr einen nächsten Titel hinzufügen darf. Und wollen wir mit den Damen oder den Herren beginnen?
Lass uns mit den Herren ruhig beginnen, würde ich sagen.
Okay. Machen wir mal hier auf.
Genau, da können wir mal auf die Gruppen schauen. Wir haben es ja schon gesagt, eben eine Art Snake-System, wie die Teams aufgeteilt wurden. Ja. Schauen wir auf Gruppe A, also und auch nochmal zur Klarstellung, wir haben sechs Teams pro Gruppe. Wir sind uns eben Stand jetzt nicht ganz sicher, ob die ersten zwei weiterkommen und es somit direkt ins Viertelfinale geht oder ob eventuell sogar die ersten vier jeder Gruppe weiterkommen und es ein Achtelfinale gibt. Wir gehen eher davon aus, dass nur die ersten zwei weiterkommen und es ein Viertelfinale direkt gibt, was dann natürlich den Konkurrenzkampf in der Gruppe und die Gruppenspiele umso wichtiger macht, weil dieser zweite Platz dann in der Gruppe einfach so wichtig ist, um im Turnier zu bleiben. Und ich würde sagen, es gibt pro Gruppe mindestens drei, vielleicht sogar vier Teams, die da eine Chance drauf haben. In Gruppe A, wie schon gesagt, vor allem mit Österreich, mit Großbritannien und Spanien, alles drei Top-Teams, Top-Top-Teams. Ich würde fast sagen, jedes dieser drei Teams hat, wenn sie in einer guten Form hier auftreten, eine Chance zu gewinnen. Und das ist schon mal krass, wenn alle drei Teams in einer Gruppe zusammen sind und sollte es eben nur ein Viertelfinale geben, ein Team direkt in der Gruppenphase rausfliegt. Und das hat dann auch wieder direkte Implikationen auf die Weltmeisterschaft nächstes Jahr, denn die Europameisterschaft wird sozusagen das Qualifikationsturnier für die WM sein. Und die WM hat, wir wissen noch nicht genau in welchem Ausmaße, aber sehr wahrscheinlich einen großen Impact auf die Olympia-Qualifikation. Also kann man eigentlich sagen, in Gruppe A entscheidet sich hier wohl schon für ein Team die Olympiachancen für nächstes, für in 3 Jahren, was ich schon sehr krass finde.
Ja, an der Stelle wäre die Frage, weiß es einer von euch, wie viele quasi sich von den Nationen für die WM nächstes Jahr qualifizieren? Wenn nicht, dann gerne ein Hörer von uns, wenn ihr das wisst, lasst es uns gerne wissen, dann würden wir das einfach in der nächsten Folge nachschicken. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es quasi 6 sind oder 4 oder 8. Das hängt auch ein bisschen davon ab, natürlich, wie groß die die Weltmeisterschaft ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, Deutschland als Gastgeber ist sicher dabei, was uns natürlich aus der Sicht schon ein bisschen beruhigen kann. Ich meine, da wird es dem Team nicht drum gehen. Denen geht es um die Titelverteidigung, aber zumindest das Ziel Weltmeisterschaft, das haben sie schon erreicht. Genau. Aber ansonsten kann ich dir nur zustimmen. Also Gruppe A auf jeden Fall brutal, spannend, zumindest da oben an der Spitze. Zu den anderen beiden drei Teams, Georgien, Holland und Kroatien, denke ich, können wir nicht so viel sagen. Die holländische Nationalmannschaft vielleicht noch die bekannteste, da die ja in manchen Fun-Turnieren schon mal unter dem ein oder anderen Namen aufgetreten ist, sich eh zum Großteil aus dem, also Dutch Lions, unter dem Namen treten sie auf und meistens dann aus dem Team der Haki Jenas bestehen zu wirklich 80%, es sei denn, sie haben jetzt welche dazu bekommen. Ja, vielleicht noch das eingespielteste Team ansonsten. Gebe ich dir recht. Österreich, klarer Favorit. Ich glaube, die Baseline, die die Österreicher haben mit der Erfahrung und dem ganzen Aufbau, das erreicht fast kein anderes Team in Europa. Das heißt, es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn die enttäuschen würden. Ob es zum Titel reicht, ist das eine, aber ich gehe stark davon aus, dass die die Gruppe auf jeden Fall überstehen werden. Und dahinter, wie du sagst, Spanien und Großbritannien, zwei starke Nationen, die, wenn es gut läuft, absolut oben mitspielen, aber wo noch die eine oder andere kleine, ja, Frage offen ist, auf welchem Niveau sie am Ende dann auftreten.
Absolut. Also gerade bei Österreich, wir haben ein paar Minuten vor dem Podcast hier drüber geredet. Die Offense hat sich wohl stark geändert, auch personell. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird, wie die Österreicher auftreten, ob sie vielleicht auch ein neues Konzept an den Start bringen. Die Österreicher waren ja immer sehr bekannt für dieses klassische: Ich nehme die kurzen Yards, mache sichere Yards und gehe mit 4 Downs über die Hälfte des Spielfeldes, im Gegensatz zu zum Beispiel dem klassischen Stil der deutschen Nationalmannschaft mit Benjamin Kleber, der den Ball gerne auch dreimal hintereinander tiefklüppelt.
Ja, nee, also das auf jeden Fall. Also ich habe das auch gesehen. Es gab so ein paar Namen, die einfach in den letzten Jahren da einfach wichtige Anspielpositionen waren für Felix Vasshuber als Quarterback, also der immer noch dabei. Das heißt, so die, sag ich mal, wichtigste Position, da ist auf jeden Fall Konsistenz und konstant da. Konstanz, aber ja, so ein paar erfahrene Anspielpositionen, die immer abgeliefert haben, dieses Jahr nicht mehr. Was allerdings eher wahrscheinlich davon spricht, dass da junge, dynamische Leute nachkommen, weniger, dass sie die nicht mehr hätten. Also ich gehe davon aus, dass die Offense sehr, sehr stark sein wird und in der Defense, ja, glaube ich, gibt es viele altbekannte Namen. Die Defense wird wie immer wahnsinnig erfahren und ja, stark auftreten, insbesondere. Und da freuen wir uns natürlich dann auch drauf, weil wir mit Maxi Hillebrand natürlich auch einen aus unserem Team dabei haben, dem wir, wenn es denn nicht die Deutschen sind, dann also die deutsche Mannschaft ist natürlich viel Erfolg wünschen.
Ja, definitiv. Ich glaube, vor allen
Genau.
Dingen bei den Österreichern in der Defense ist einfach, die spielen seit Ewigkeiten zusammen. Ihr wisst sicher besser wie ich, wie lange die schon zusammenspielen. Die sind super aufeinander eingespielt. Die haben ihre Konzepte drinnen. Das ist, glaube ich, auch was, ja, was kein Team so hat in der Reihenfolge, dass Mitspieler so gut aufeinander eingespielt sind.
Also Maxi, dann Benedikt und Sebastian Wolf bestimmt 10 Jahre. Also, das mal mindestens. Ich gehe eher von mehr aus, aber die drei mal auf alle Fälle. Die anderen Namen sagen, habe ich schon mal gehört, bin mir nicht sicher, ob die die letzten Jahre Starter waren oder nicht, aber eben mit den dreien eh die mit Abstand wichtigsten Spieler, denke ich, auf den an
Genau.
Bord. Gut, jetzt haben wir viel über die Österreicher gesprochen. Wir haben über die Favoriten in der Gruppe gesprochen. Was wollen wir einen Tipp wagen oder machen wir es später? Wer Österreich, wird es Großbritannien oder Spanien? Österreich habe ich ja schon festgelegt.
Ich sage tatsächlich, die Spanier, obwohl sie auf 9, also einen Platz hinter den Großbritanniern gerankt sind, überraschen hier. Die Engländer, die Großbritannier sind hier natürlich auch ein bisschen erfahrener. Ich weiß, einen sehr großen Core des Kaders ist von den London Smoke mit ihrem Quarterback Charlie Williams. Die kennen sich, die sind aber auch nicht jünger geworden. Und die Spanier, da weiß ich, dass sie sehr viele junge Spieler haben. Haben auch am Big Bowl ja als Team Choose sind aufgetreten, haben stark gespielt. Also ehrlich gesagt, ich sehe hier den Vorteil bei den Spaniern.
Würde ich tatsächlich sogar mitgehen. Bin ich deiner Meinung. Ja, sehe ich auch leicht vorne.
Okay, dann sag ich einfach mal, ich tue das nicht. Ich glaube, Großbritannien, ja. Football ist bei denen oder Flag Football auch macht bei denen viel Spaß. Die haben noch keinen offiziellen Kader, glauben wir, gepostet oder wir haben zumindest keinen gefunden. Aber ich glaube, auch da werden viele bekannte Namen wieder dabei sein. Ich gehe mit Großbritannien, auch wenn es langweilig ist, weil die einen Platz vorne, weiter vorne stehen.
Gut, kommen wir jetzt dann zu Gruppe B und damit auch zur deutschen Gruppe. Titelverteidiger an der Stelle an 2 gerankt, was sicherlich auch zum großen Teil daran liegt, wie sie bei der letzten Weltmeisterschaft abgeschnitten haben. Da natürlich deutlich hinter den Österreichern platziert gewesen. Dahinter dann mit Dänemark, der ja Rekordeuropameister, ein bisschen in die Jahre gekommen, sehr neues Team wahrscheinlich trotzdem. Auch da habe ich jetzt den Kader noch nicht gesehen, noch nicht gelesen, wer jetzt von den alteingesessenen Leuten noch dabei ist, wer jetzt auch schlussendlich Quarterback spielt. Die letzten Jahre da ja auch viele einfach immer von den Armadillos mit am Start. Dieses Jahr mal gucken, wer das ist. Finnland auf 10 gerankt hier an der dritten Stelle ist für mich eine Wildcard, da sprechen wir mal gleich noch drüber. Und dann hinten Polen, Belgien und Slowenien. Polen und Belgien sagen mir tatsächlich im Bereich Flag Football gar nichts. Die Slowenen sind uns natürlich gerade durch die vielen Spiele bei Champions Bowl, Adria Bowl etc. sehr bekannt, da auch hier wahrscheinlich die meisten aus den großen Teams, Jazbeki, Nowe Mesto Knights und den. Jetzt fällt mir der
Black
letzte Name nicht
Miners.
ein. Black Miners, danke, sich zusammensetzen werden.
Ja, generell super spannende Gruppe. Ich würde auch nochmal hier kurz anführen, dass Österreich ja gerade 2 der Weltrangliste steht, sogar vor Mexiko, was sehr, sehr stark ist. Deutschland steht auf 4 und dann kommt eben dann kommt eben so ein bisschen quasi, die ganzen europäischen Länder kommen dann alle so dahinter und Dänemark kommt dann erst auf der 11. Das heißt, hier ist, glaube ich, schon ein großer Lücke noch drin und ich glaube schon, dass Deutschland hier das Ziel haben muss und das Wertziel werden sie auch haben und ich glaube auch, das werden sie schaffen, hier die Gruppe zu gewinnen.
Ja, ich bin auch sehr
Absolut.
gespannt, aber auch auf Dänemark. Ich glaube leider, dass sie in dieser EM ein bisschen abstürzen werden. Ich würde sagen, sie brauchen vielleicht noch ein, zwei Jahre, um wieder nach oben zu kommen. Man hat ja bei der letzten EM vor 2 Jahren schon gesehen, sie haben es ins Halbfinale geschafft, haben dann aber sowohl das Halbfinale als auch das Spiel um Platz 3 sehr, sehr deutlich verloren und konnten da, muss man einfach sagen, mit Deutschland, Österreich und Israel nicht mithalten.
Ja. Definitiv. Und da kommen wir quasi denn jetzt auch schon zu meinem Wildcard-Call. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich es richtig im Kopf habe, aber ich weiß, dass bei der letzten Europameisterschaft das deutsche Team sich gegen die Finnen extrem schwer getan hat. Und dass die sehr physisch spielen und, glaube ich, da ganz schön am was aufbauen sind. Im Tackle-Football ja auch nicht ganz so schlecht sind. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die es schaffen, über Dänemark zu landen. Und hier eine kleine Überraschung. Ja, sehe, dass die quasi den zweiten Platz holen hinter Deutschland. Sollten die Gruppe schon gewinnen. Da bin ich mir, wie du sagst, auch recht sicher, dass sie da eine recht dankbare Gruppe haben.
Ich stimme dir mit
Genau.
Finnland vollkommen zu, auch weil Finnland dieses Jahr auf ein, zwei Turnieren, großen Turnieren, ich weiß nicht genau welches waren, aber wir haben darüber geredet, dass sie auch auf ein, zwei Turniere angereist sind. Ich glaube, das war dann zwar die Frauen-Nationalmannschaft, die beim King Bowl oder so, ich weiß es nicht ganz genau, bei welchem Turnier dabei waren, war auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube auch, die finnische Flag-Szene ist gerade am Wachsen, ist gerade am sich aufbauen und ich glaube auch, dass das hier ein kleiner Sneaky Guess für ein mögliches Viertelfinale sein könnte, auch wenn sie nur auf Platz 10 gerankt sind.
Und tatsächlich würde ich jetzt auch mich unten dran wagen, auch wenn es jetzt nach unserem aktuellen Wissen dann zumindest bezüglich des Viertelfinals nicht mehr entscheidend ist. Auch wenn Slowenien hier an 23 gerankt ist und relativ weit unten ist, wenn ich so überlege, wie die Teams für sich genommen bei den großen europäischen Turnieren auftreten und sich auch untereinander gut kennen und mit ihrer ganzen Intensität, sehe ich die fast hier an vierter Stelle über Polen und Belgien. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich da kaum Teams kenne, aber ich sehe die tatsächlich deutlich stärker als hier an 23 gerankt, beziehungsweise wenn man es jetzt auf die ja, doch, als vorletztes Team. Also da sehe ich sie nicht.
Ja, da würde ich dir auch zustimmen. Ich glaube, die Slowenen können auf jeden Fall mithalten.
Denke ich auch. Vor allen Dingen werden sie in der offiziellen Weltrangliste von der IFAF, wenn man sie gerade mal aufmacht, zum Beispiel gar nicht richtig geführt. Da ist das letzte Team quasi, was aus dieser aus den europäischen Teams geführt wird. Mit 1300 Punkten ist die Slowakei. Das heißt, dahinter, glaube ich, ist es ein Gamble gewesen oder wurde gelost oder keine Ahnung, wie sie es da gemacht haben. Aber ja, deswegen, ich glaube, da hinten ist die Aussagekraft sehr, sehr niedrig, was denn die Zahlen zwischen 20 und 23 oder 24 abgeht.
Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das dann einfach daran liegt, dass sie bei den letzten Turnieren nicht angetreten sind und deswegen einfach nicht gerankt waren. Also ich weiß, 2017 waren sie bei der EM mit dabei, aber danach kann es natürlich sein, dass sie nicht dabei waren und dann haben sie kein Ranking und dann wären sie so ein Team, was am Ende überraschen kann und deutlich stärker spielt, als sie eingeplant und dann auch zugeteilt wurden. Gut, dann springen wir zu Gruppe C. Weil wir hatten ja gesagt, das deutsche Team schauen wir uns noch an, aber machen wir es am Ende, weil da natürlich auch am meisten zu sagen ist. Und ja, Gruppe C beginnt mit, ja, ich sag, nehme es jetzt schon mal vorweg, für mich eigentlich so fast meinem, neben vielleicht Österreich großen Favoriten, den Franzosen, die hier an drei gerankt sind. Aber was ich die letzten Jahre gesehen habe von den zwei französischen Top-Teams und die zusammengepackt und wie viel die auch zusammen trainieren und spielen. Ich glaube, die haben was vor und ich traue denen zu, dass sie das Ding dieses Jahr zumindest bis ganz zum Ende hin offen halten und um den Titel ganz heiß mitspielen.
Vor allem die Motivation im eigenen Land, in Paris,
Ja.
in sehr wahrscheinlich wirklich geiler Kulisse, super krasses Event, da anzugreifen und den Titel zu holen. Ich glaube, das ist so da bei denen. Ich würde dir auch zustimmen, tatsächlich Frankreich auch mein Favorit. Israel als zweites geranktes Team in der Gruppe kann immer mithalten. Die sind so konstant über die letzten 20 Jahre, kann man eigentlich sagen. Haben immer oben mitgespielt. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr heißes Duell.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allem, weil man einfach sagen muss, dass man einen Case machen kann, ob Israel den vielleicht aktuell besten Spieler in Europa hat. Also es ist jetzt schlimm, dass mir der Name gerade nicht einfällt. Es ist echt, ich war jetzt am Schauen. Ich kannte den eigentlich gut vom Namen her und jetzt komme ich nicht drauf. Ich versuche es noch herauszufinden, aber der spielt teilweise beide Wege. Offense wie Defense ist bei beiden unfassbar erfahren, athletisch, schnell, was der für Plays schon gemacht hat, ist einfach unfassbar. Und ja, es tut mir leid, dass ich das nicht weiß. Ich liefere es nach, aber ja, der ist auf jeden Fall eine Waffe und kann den Unterschied machen.
Ist auch schön, dass man die besten Spieler von Teams nicht immer nur die Quarterbacks sind, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt.
Genau, hinten in der Gruppe haben wir dann auch Schweden mit dabei, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Was könnt ihr zu den Teams noch sagen?
Ja, die Schweden, sehr viele Spieler von den Uppsala 86ers dabei wieder, gerade mit Sonny Owens, auch ein Spieler, der viel auf internationalen Turnieren dabei ist. Die Schweden können unangenehm sein. Ich glaube aber, sie haben den niedrigsten Floor von, sorry, den niedrigst, das niedrigste Ceiling von den Teams, die eventuell ums Viertelfinale mitkämpfen. Deswegen glaube ich, dass sie eher auf eine Schwäche ihrer Gegner hoffen müssen, als dass sie sich wirklich auf ihre eigene Stärke sozusagen verlassen können, um diese Top-Teams zu schlagen. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Schweden kann da auf jeden Fall überraschen. Ich sehe sie auf jeden Fall ganz klar auf Platz 3 hier. Ich glaube, Tschechien, Slowakei und Ungarn fallen dann doch weiter ab. Ich glaube, es wird aber sehr schwer für Schweden, hier unter die Top 2 in der Gruppe zu kommen.
Ja, würde ich genauso sehen. Ist einfach ein Team, was da absolute Mittelfeld ist. absolut mithalten kann bei fast allen Teams, aber es am Ende nicht reichen wird. Vor allem, und jetzt ist mir der nämlich eingefallen, weil Danny Eastman heißt der gute Mann, ja, da den Unterschied macht. Nein, Quatsch, ich wollte es nur nachliefern. Sehe die auf jeden Fall klar auf Platz 3, wie du sagst, und dahinter Tschechien, Slowakei und Ungarn würde ich vielleicht sogar genau in die Reihenfolge packen. Tschechien, das ein oder andere Team haben wir schon mal gesehen, aus der Slowakei und aus Ungarn fehlen uns jetzt auch sämtliche Daten, Infos oder sonst wie. Ich denke, da sind sie mit diesem Ranking, wie es da drin steht, schon sehr, sehr gut aufgebaut und sehr aufgestellt. Sehr
Bei
gut.
Tschechien bin ich mal gespannt, wie viele Tackle-Spieler die auch mitnehmen werden. Ich weiß, also das Top-Team in Tschechien, die Příbram Bobcats, da werden bestimmt einige Spieler mitfahren. Lasse, wir haben ja auch beim Adria Bowl gegen sie gespielt. Ich weiß aber auch, dass sie einige gute Tackle-Teams haben und vor allem viele gute Tackle-Nachwuchsprogramme. Und wenn sie dort das geschafft haben, die guten Athleten und jungen Spieler zu integrieren, könnte ich mir vorstellen, dass sie einen Schritt nach vorne gemacht haben, aber das ist alles nur Spekulation erstmal.
Generell
Auf jeden Fall.
würde ich nochmal erwähnen, wir reden hier gerade schon sehr viel, als wären die Gruppen schon im Vorhinein sicher. Wir kennen viele von diesen Teams, gerade von den hintergerankten Teams, kennen wir die Kader nicht. Wir wissen nicht, wie viel dort in den Ländern passiert. Wir sehen manchmal Teams auf internationalen Turnieren und Flag Football bei Black Flag Football. Das sind zweimal 20 Minuten, wo es um alles geht. Da kann ein blöd geworfen Interception, ein gutes Play von jemandem, irgendwie sowas, einmal nicht gut vorbereitet, ein Team, das sich vielleicht sehr, sehr gut auf jemanden vorbereitet hat. Die kleinen Teams haben ja auch den Vorteil, meiner Meinung nach, dass von den großen Teams deutlich mehr der Playstyle und so schon bekannt ist und die kleinen da eher so ein bisschen schwieriger sind zu scouten. Deswegen, es kann durchaus sein, dass es hier Upsets gibt, dass hier Teams in der Gruppenphase verlieren oder gewinnen werden, wo wir es nicht gedacht hatten, dass hier Spiele ganz, ganz knapp werden. Und ich glaube, deswegen bleibt, auch wenn wir hier sagen, die Rollen sind relativ klar verteilt in den Gruppenphasen, bleiben hier die Gruppenphasen trotzdem unfassbar spannend, glaube ich, am Donnerstag und am Freitag. Die Gruppenspiele werden trotzdem unfassbar spannend werden, glaube ich.
Nee, da kann ich dir auch nur zustimmen. Das ist absolut so. Insbesondere, und ich glaube, das bringt uns dann auch tatsächlich schon gut zu Gruppe D, weil da ist eigentlich für mich das Team, was das, was ich jetzt sagen möchte, am besten verkörpert. Wir bewerten das Ganze ja aufgrund von früheren Ergebnissen und auch Spielern und Teams, die wir aus dem Flag Football kennen. Es ist aber so, dass auf internationaler Ebene, gerade jetzt Richtung Olympia, den Weltmeisterschaften und der immer größer werdenden Professionalisierung, auch sehr viele Tackle-Spieler in den Flag Football eintreten, die gar nicht im Flag Football sonst spielen. Und das natürlich dann für uns wahnsinnig schwer einzuschätzen ist, wen die da mitbringen. Das ist eigentlich tatsächlich, und das kommt ich nämlich genau zu dem Team, was das in den letzten Jahren mit am meisten verkörpert, wie es bei Italien ist. Ich meine, Italien hat gute Flag Football Teams mit Arona und den Mad Dogs Milano, die auf internationaler Ebene auf jeden Fall mithalten können. Aber die Nationalmannschaft, zumindest in den letzten Jahren, hatte fast keine Spieler aus diesen Teams. Dieses Team bestand fast ausschließlich aus Tackle-Spielern, die sich mittlerweile natürlich ein wenig auf Flag Football spezialisieren, das aber nur auf Nationalmannschaftsebene spielen. Und das dann eben bei Weltmeisterschaften oder auch den World Games extrem professionell und stark umsetzen. Heißt aber auch, und da auch hier leider der Kader für Italien noch nicht besteht, ist das für mich eine brutale Wildcard. Wenn die kommen mit dem Team, was sie bei den Weltmeisterschaften dabei hatten oder auch bei den World Games vor 3 Jahren, glaube ich, 2 Jahren, 4 Jahren, dann sind die für mich ein Titelanwärter. Ne, Luke Soretka sollte dem einen oder anderen was sagen als Quarterback, eine absolute Maschine.
Mit seinem Buch
Ich war
immer.
in seinem Buch und das hat er sein Vorgänger aber auch schon.
Ach so, okay.
Und ein Arm, der brutal ist. Also Benny hat ja schon einen brutalen Arm. Luke hat da, glaube ich, nochmal fast eine Steigerung. Mit Receivern, die teilweise Leader waren in European League of Football, wie auch immer. Also wenn die alle zusammenbringen, dann sind die absoluter Titelanwärter. Bei der letzten EM, wo Deutschland Europameister wurde, allerdings keiner von denen mit dabei. Und dann fallen sie doch recht schnell in ein Mittelfeld, sind trotzdem noch gut, aber sind bei weitem nicht da, wo sie sein könnten. Deswegen für mich wahnsinnig schwer einschätzbar, was Italien hier liefern wird. Und tatsächlich das Gleiche, auf ein bisschen anderen Niveau mit der Schweiz, die uns ja letztes Jahr bei der WM brutal überrascht haben, eine unfassbare WM gespielt haben, Bronze geholt haben, zweitbestes europäisches Team wurden. Wenn sie das abrufen, auch hier Titelanwärter, also Medaillenanwärter, ich sage jetzt mal Medaillenanwärter, aber die müssen erstmal beweisen, dass das keine Ausnahme war, sondern dass sie das auch wiederbringen können.
Vor allem, also meine Info, ich würde mich nicht komplett darauf verlassen, aber ich glaube, dass der Quarterback der Schweizer, der bei der WM geworfen hat, retired ist. Der war schon älter, hat auch kein festes Team gehabt, sondern so ein bisschen Teamhopping betrieben. Falls jemand von der Community hier mehr weiß, schreibt es gerne in die Kommentare oder per Mail, würde uns sehr interessieren. Aber das wäre natürlich auf jeden Fall ein großer Verlust. Der hatte sehr viel Erfahrung, auf sehr viel Ruhe auch in diesen Spielen. Und das kann ein junger, neuer Quarterback eventuell natürlich ein bisschen weniger mitbringen.
Wobei ich vermute, dass wenn der nicht mehr spielt, sie wieder zurückgehen werden zu Dennis Seeger, dem Quarterback von den
Blackbirds.
Blackbirds, Dankeschön, der ja davor auch gespielt hat und auch da schon sehr, sehr stark spielt, eine ähnliche Spielweise hat, vielleicht ein ganz bisschen weniger Erfahrung und ein bisschen weniger Ruhe. Also der hat ja extrem viel Ruhe ausgestrahlt, aber wenn der ungefähr das Niveau spielt, was er bei den Blackbirds spielt und auch bei den anderen, das gepaart mit den Receivern, den Playern, die sie da aufgebracht haben, die neu waren. Also da waren ja viele, ich erinnere mich an den Center, der da abgegangen ist, wie sonst was, Catches gemacht hat, die zwei auf der Mauer Brüder, die da alles rausgezogen haben mit ihrer Größe. Also da glaube ich, kann ja Dennis das ganz gut kompensieren, auch wenn es natürlich eine Schwächung ist. Genau. Ja, dahinter haben wir mit der Ukraine, Irland, Norwegen und Portugal vier Teams, die auch nicht ganz so leicht einzuschätzen sind. Wobei zumindest Irland wir theoretisch kennen, wissen, die können spielen. Ich denke nicht, dass es reicht, Italien oder die Schweiz in Probleme zu bringen, aber ich denke, die werden auf jeden Fall kompetitiv sein. Bei der Ukraine fehlen mir persönlich Infos. Da weiß ich ein bisschen bei den Damen, wie die aufgestellt sind. Bei den Herren weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Norwegen und Portugal, denke ich, sind hier, um einfach schon noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln, wobei es mich extrem freut, dass das da aufgebaut wird. Ich meine, die Portugiesen, gegen die haben wir ja bei den World Club Championships sehr deutlich gewonnen. Und da würde ich sagen, wenn wir als nationales Vereinsteam so deutlich gewinnen, auch wenn sie sich sicherlich weiterentwickelt haben, reicht es für die europäische Ebene so noch nicht. Aber da baut sich auf jeden Fall was auf.
Das gleiche ja auch bei den Norwegern, die als Nationalteam auf einigen internationalen Turnieren waren dieses Jahr und dort aber in der Elite Division jeweils eher die hinteren Plätze belegt haben. Das heißt, auch sie haben gegen Clubteams verloren. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass sie wirklich mithalten können. Ukraine, muss ich sagen, wundert mich, dass sie auch so hoch gerankt sind. Ich weiß nicht, ob sie bei den letzten Turnieren da auch gut abgeschnitten haben. Ich erwarte, dass vielleicht ein paar Spieler lasse, gegen die wir auch gespielt haben beim Adria Bowl, dort dabei sein werden, als wir gegen die Vinnytsia Wolves gespielt haben. Aber es freut mich vor allem, dass die Ukraine als Team und als Nation dabei ist. Ich glaube nicht, dass für irgendeins dieser vier Teams in der Gruppenphase Chancen gegen Italien oder die Schweiz bestehen.
Genau, also da glaube ich, ist genau das, was wir vorhin meinten. Da ist die tendenziell vielleicht negativere Position 4 gegenüber 1 im Endeffekt aber etwas, wo man sagt, da hast du vielleicht sogar die leichtere Gruppe als eben die Österreicher. Wir haben ja schon über die Gruppenauslosung oder die Zusammensetzung gesprochen. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir das ein oder andere Team, wo wir die Rosterlisten haben, nochmal genauer anschauen, das können wir dann vor allem mit der deutschen Nationalmannschaft hinten anschieben, springen wir noch zu den Damen und gehen da auch einmal die vier Gruppen durch. Es sind ein paar weniger Teams, macht es aber nicht weniger kompetitiv und nicht weniger spannend. Auch da an eins gesetzt, Gruppenkopf der Gruppe A, die Österreicher, die ja auch bei den Damen schon seit Jahren absolute Weltspitze, Europaspitze sind. Hier mit der Schweiz, Israel, Holland und Slowenien zusammen in einer Gruppe. Für mich auch klare Nummer eins in der Gruppe und aus meiner Sicht ja, holen die sich da den Gruppensieg und sind auch einer der Anwärter auf die Medaillenplätze. Dahinter finde ich es tatsächlich deutlich spannender. Vor allem, und da kommen wir gleich zu, weil ein Team noch nicht gerankt ist, hier als letztes, was wir aber gesehen haben, dass die brutal stark sind.
Genau.
Also, ich denke, die Schweizerinnen sind schon solide, aber Lasse, du darfst gerne einsteigen.
Genau, also die Sloweninnen, weiß nicht, ob man das so sagt, haben dieses Jahr beim Adria Bowl haben sie sich angemeldet und niemand wusste so richtig, was kommt. Jona Winkel, unser Damen-Nazio-Head Coach, war ja auch beim Adria Bowl vor Ort. Und ja, die haben, glaube ich, alle bei diesem Turnier von den Socken gehauen. Sie haben gegen wirklich gute Teams wirklich sehr, sehr stark gespielt, super diszipliniert gespielt, kaum Fehler gemacht. Das ist ein Team, was zu meiner Meinung nach 95% aus den Domschade Tigers besteht. Ändert nichts daran, dass sie super stark sind. Ich glaube, die sind hier auf 17 gerankt, weil sie noch nicht gespielt haben. Ich schätze sie aber deutlich stärker ein. Und ich schätze auch Israel relativ stark ein. Deswegen, ich glaube, dass das hier eine unfassbar schwere Gruppe wird. Und hier für mich die Schweiz, Israel und Slowenien alle auf den zweiten Platz in dieser Gruppe kommen können. Deswegen die Gruppe für mich eine kleine Todesgruppe ist, muss ich so sagen.
Und da hat einfach genau das zugeschlagen, was wir schon angesprochen haben. Wenn Teams plötzlich wachsen und Leute aufbringen, die noch nie aufgetreten sind, dann bringt das ganze Ranking nichts. Und dann ja, wird es schwer. Aber ich meine, wenn du Europameister werden willst, musst du eh alle schlagen. Und ich kann dir da nur zustimmen, die Slowenen sahen echt stark aus. Und ich hoffe, die können das auf diese Bühne bringen. Und würde mich freuen, ja, den Kampf um die Gruppen, um den Gruppensieg hier zu verfolgen und nicht schon frühzeitig zu wissen, wie die Gruppe ausgeht.
Ich finde es auch sehr interessant, die Österreicher bei den Damen und den Herren jeweils auf der 1 gerankt und beide Male wahrscheinlich die schwerste Vorrundengruppe erwischt.
Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch.
Ja.
Also für mich bei den Frauen, wir werden auch gleich auf die anderen Gruppen noch zu sprechen kommen, aber für mich ist es bei den Frauen die schwerste Gruppe. Ja. Schauen wir mal.
Ich würde noch eine Sache ansprechen, bevor wir zur Gruppe B kommen, was bei den Damen natürlich ein Vorteil sein kann, was das eine oder andere Team betrifft, unter anderem eben die Österreicher sind, dass die ja schon vor wenigen Wochen bei den World Games gespielt haben. Das heißt, die haben schon auf allerhöchstem Niveau ein ganzes Turnier gespielt, sind eingespielt. Ich habe von keinen Verletzungen gehört oder irgendwelchen Sachen, die jetzt ausgefallen sind. Das heißt, es werden wahrscheinlich sehr davon profitieren. Das weiß ich nämlich auch noch. Da hatte ich mich nämlich eben mit dem Quarterback der Blackbirds unterhalten, die damals die Nationalmannschaft gestellt haben, zu Großteilen bei der WM schon stark gespielt haben und gesagt haben, dadurch, dass sie jetzt beim Champions Bowl, ich glaube damals im Champions Bowl waren sie nämlich dann Fünfter oder Vierter und brutal abgeliefert, das hat ihnen extrem geholfen, auf dem Niveau schon gespielt zu haben und sich eingespielt zu haben. Und ich denke hier, wenn du sogar das komplett gleiche Team hast, wird es ein Vorteil sein. Und das trifft eben auch auf den Gruppenkopf der Gruppe 2 zu, und zwar den Britinnen. Die waren auch, glaube ich, auch bei den World Games, oder? Habe ich das falsch im Kopf?
Die waren auch dabei.
Genau.
Ja, genau. Ja, es ist auf jeden Fall ein Punkt mit diesen World Games. Vielleicht auch ein kleiner Vorteil für die kleinen Teams. Hier können sie, die haben genau diesen Kader schon so zusammen spielen sehen, werden sich da sicher viel angeschaut haben. Aber ich glaube auch, dass die Teams da nochmal ein bisschen neu in die Trickkiste gegriffen haben, um das Scouting auf sie nicht zu einfach zu machen. Ich glaube, da sind sie variabel genug, um sich da nicht zu doll in die Karten schauen zu lassen.
Und ich muss sagen, ich glaube, dass da einfach auch bei den Damen noch mehr als bei den Herren, aber eigentlich bei beiden, der Abstand zwischen den Top-Teams und den kleineren Teams noch zu groß ist. Die Spiele werden spannender, wenn das Scouting funktioniert, aber ich glaube, dass es an dem Punkt noch nicht ist, wie es man jetzt in der NFL kennt, wo es zwar klare Außenseiter gibt, aber die vom Niveau her eigentlich an einem guten Tag gewinnen können. Ich denke, hier ist der Abstand noch zu groß. Also die Ergebnisse werden enger, die werden spannender, die Spiele. Aber ich glaube, dass selbst mit dem besten Scouting ein Team wie Österreich immer noch zu stark ist für das ein oder andere oder auch die Briten.
Genau, also Großbritannien in der Gruppe auf 1 gesetzt. Starkes Team, sicherlich auch auf jeden Fall Medaillen- und Titelanwärter. Sind auch bei ganz vielen internationalen Turnieren dabei. Viele Spielerinnen von den Coventry Cougars, aber auch von anderen Teams. Kennt man, glaube ich, und sollte man auf jeden Fall auch fürchten. Dahinter kommt dann Tschechien und Finnland, zwei Nationen. Tschechien haben wir so ein bisschen immer den Einblick, weil da zwei unserer Kollegen im Coaching-Staff mit dabei sind, was immer ganz interessant ist. Zu viel verraten die uns natürlich nicht, was Taktik und so weiter angeht, aber die sind auf jeden Fall heiß und haben Lust. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Wie gut sie sein werden, kann ich leider auch nicht so direkt sagen. Deswegen, für mich ist der Kampf um den zweiten Platz in dieser Gruppe relativ offen.
Würde ich dir jetzt auch zustimmen. Also auch, um die Gruppe noch zu vervollständigen, mit der Ukraine und der Türkei haben wir wirklich vier Teams, wo ich glaube, wirklich die Tagesform entscheidet. Gerade das nominell an 2 gerankte Team, die Tschechinnen, und das nominell gerankt an 5 gerankte Team, die Türkei, haben ja beim Kopenhagen Bowl gegeneinander gespielt. Das war der erste internationale Auftritt der Türkinnen und sie sind auch so weit hinten gerankt, nicht unbedingt wegen ihrer fehlenden Klasse, sondern weil sie einfach erst seit einem Jahr existieren als Nationalteam. Und da glaube ich nämlich, dass hier wieder was reinkickt, dass die Rankings eben nicht ganz akkurat sind. Die Türken haben gegen die Tschechien gewonnen. Und trotzdem sind sie hier eigentlich sehr weit auseinander gerankt. Also ich glaube, hier kann alles passieren.
In der
Und ich
Tat.
würde hier auch tatsächlich noch kurz ergänzen, was, weil ich hatte auch mit Jona gesprochen, als wir über die Slowenien gesprochen haben beim Adria Bowl, dass die auch gesagt hat, dass sowohl in der Türkei als auch in Tschechien, als auch aber in der Ukraine, die extrem gute Programme aufbauen. Gerade bei den Damen noch mehr als bei den Herren. Und ein bisschen die Frage war, wann knüpfen die oben an und nicht ob. Und vielleicht dieses Jahr schon, dass sie deutlich näher dran sind, als man vermutet, aber dass das Teams sind, die in Zukunft auf jeden Fall immer näher an die Spitze rücken werden.
Genau, ich weiß auch, dass in der Türkei zum Beispiel schon seit Jahren eine Universitätsmeisterschaft bei den Frauen gespielt wird zwischen den Universitäten in der Türkei und das auch schon Flag Football auf sehr, sehr hohem Niveau schon immer war, die nur halt international noch nicht irgendwie sich organisiert dazu hatten und dass die sich ja so ein bisschen vielleicht aus diesem Schatten ins Licht rücken.
Also ich glaube auch, dass die Gruppe wahnsinnig spannend wird, vielleicht sogar gerade um die oberen Plätze spannender als die Gruppe C. Da haben wir mit dem Ranking auf 3 die Spanierinnen, natürlich ein sehr, sehr starkes Team, hier auch sicherlich Favorit in der Gruppe für mich. Dahinter die Französinnen, die nicht ganz so Favorit sind wie jetzt die Männer für mich, sicherlich ein gutes Team. Aber ja, in der Gruppe vielleicht dankbar, dass sie ein bisschen die harte Konkurrenz nicht haben, weil dahinter mit Schweden, Polen und Norwegen noch keine so etablierten Teams sind, aber auch keine Uprising Stars, wie wir jetzt eben über die anderen Nationen gesprochen haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Gruppe relativ klar sich ja herauskristallisieren wird, wie wir es hier auch im Ranking haben, wie die Teams dann in einem möglichen Playoff-Viertelfinale performen, ist dann eine andere Frage.
Genau, ich würde nochmal die Französinnen ansprechen wollen. Die haben, glaube ich, unfassbar viel Lust. Ich habe mir vor 3 oder 4 Tagen einen Podcast, um ein bisschen mein Französisch zu trainieren, einen Podcast mit der Star-Wide Receiverin. Ich habe gerade ihren Namen vergessen. Wisst ihr, wie sie heißt? Elisa
Wir
DeSantis?
sind heute nicht gut mit Namen. Nee, ich
Doch,
weiß es
Elisa
nicht,
DeSantis
aber
heißt sie, glaube ich, oder?
Elisa de Santos klingt natürlich total. Ach, das ist Spanierin, also ich wollte gerade sagen. Oder
Nee,
Französin.
die Französin. Warte, ich schaue sie
Klingt
ganz
natürlich
kurz nach.
absolut französisch.
Auf jeden Fall habe ich einen Podcast mit ihr angehört und die hat nicht so geklungen, ja, wir wollen hier eine Medaille holen, wir wollen daheim gute Spiele liefern, sondern die hat eiskalt gesagt, wir wollen das Ding gewinnen, daheim die EM zu gewinnen, wäre schon super schön. Elisa DeSantis heißt sie, ja, genau. Die ist auch Global Flag Ambassador und so, ist, glaube ich, auch so mit einer der Stars des Teams. Die haben richtig Lust, auch vor heimischer Kulisse und sind, glaube ich, auch richtig gut vorbereitet und sind schon sehr lange in der Vorbereitung, so wie sie das geklungen hat.
Gut, dann schauen wir noch auf die anderen Teams in der Gruppe. Ich glaube, Schweden, Polen und Norwegen werden hier nicht wirklich mithalten können. Also in der Gruppe sehe ich den klarsten Split zwischen den Top 2 und den Teams dahinter. Von allen drei Teams kann ich persönlich auch nicht viel sagen. Ich weiß, die Schwedinnen haben ein sehr, sehr gutes Clubteam. Und zwar, das sind die Arlanda Jets, die eigentlich auf jedem internationalen Turnier, wo sie dabei sind, und in den letzten 3, 4 Jahren waren sie wirklich auf dem Adria Bowl, dem Big Bowl, dem Kopenhagen Bowl, fast immer vertreten. Und dort haben sie eigentlich immer auch um den Titel mitgespielt. Also ich glaube, die haben einen guten Core an Spielerinnen. Viel mehr kann ich über sie aber nicht sagen, ob sie dann wirklich mit Frankreich oder Spanien mithalten können.
Ich glaube, Sie haben ja auch die eine Spielerin aus Uppsala, die auch bei dem Team immer sehr, sehr gut performen kann. Also die sicherlich auch ein wichtiger Part der Mannschaft. Also da gehe ich schon stark fest von aus, dass die da wichtig dabei sein wird. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht. Es ist, glaube ich, ein bisschen wie bei den Männern. Die sind da irgendwo in der Mitte vom Nirgendwo. Und ja, können aber dementsprechend auch vielleicht befreit aufspielen. Und ich meine, die haben sicherlich nichts zu verlieren und nichts groß zu gewinnen. Und das hilft manchmal auch. Also das will ich nicht bestreiten. Wobei natürlich auch immer, auch hier, das ist beim Flag Football wie beim Football auch, sehr viel von den Quarterbacks abhängt. Und man immer auch sagen muss, es gibt Teams, da wissen wir, dass ein guter Quarterback oder in dem Falle Quarterback-Frau vorhanden ist. Das heißt, die haben die wichtigste Position besetzt. Das ist eben auch bei den Sloweninnen. Egal wie gute Einzelspieler du hast, wir wissen, da ist ein Quarterback, der werfen kann. Österreich, Italien und so, das sowieso, das ist eh klar, aber dass da ein bisschen die Frage ist, wer diesen Spot bei den Schwedinnen dann auch einnehmen kann. Genau, dann kommen wir, glaube ich, noch zur letzten Gruppe, die ja leider in Anführungszeichen nur aus 4 Teams besteht. Hier bin ich mir nicht sicher, ob ein Team abgesagt hat oder es einfach nicht mehr gibt, die natürlich in dem Falle angeführt wird von unseren Damen von der deutschen Mannschaft auf 4 gerankt. Direkt dahinter die Italienerinnen auf 5. Das auch, glaube ich, schon gleich ein brutal spannendes Spiel in der Vorrunde. Dann mit den Dänen oder Däninnen ein, Ich glaube, an der Position unangenehmes Team, auch wenn sie sicherlich eher Außenseiter sind, aber die darf man nicht unterschätzen. Und auf 13 die Irinnen, zu denen ich tatsächlich gar nichts sagen kann. Würde aber, und das vorweggenommen auch schon mal sagen, ich denke, dass das deutsche Team vielleicht fast mit Platz 4 zu niedrig gerankt ist, was sicherlich, also das Potenzial, was in diesem Team steckt, ist aus meiner Sicht durchaus etwas, da auch oben mitspielen zu können, auch um die Medaillen, um den Titel, wenn alles passt. Ihr wisst da vielleicht mehr, weil es natürlich auch gerade bei der WM letztes Jahr unfassbar unglücklich war, wie sie am Ende ausgeschieden sind, dementsprechend da nicht vordere Platzierungen belegen konnten, nicht bei den World Games dabei waren. Und das war tatsächlich eher unglückliches Coaching, unglückliche Situation, als wirklich die Leistung, die sie gebracht haben. Die waren
Abs
vielleicht bei der WM ein Top-4-Team. Genau.
Absolut. Es ist ja auch so, dieses Duell Deutschland-Italien ist auf so vielen Ebenen relevant und auch ja, mit viel Emotion und Feuer gefüllt. Einmal, du hast es schon angesprochen, dieses ominöse Achtelfinale in der WM letztes Jahr, wo es ja um das Ticket für die World Games ging und die Deutschen eben mit einer klaren Führung, die sie dann am Ende aber noch vergeben haben, ausgeschieden sind. Und erst vor 2 Wochen die Jugend-Europameisterschaft, wo bei den U17 Damen das deutsche Team und das italienische Team auch im Finale sich gegenüber standen, dort die Italienerinnen aber dann doch den deutlich besseren Tag erwischten und die Deutschen hier abfertigen konnten. Deswegen ein sehr wichtiges Duell in der ganzen EM, würde ich sagen.
Genau, wenn wir
Auf jeden
aber
Fall.
auf die World Games schauen, die du gerade angesprochen hast, dort hat Italien nicht so gut performt. Sie haben alles verloren, wenn ich das hier richtig sehe. Sie haben in der Gruppe gegen Japan, gegen Großbritannien und gegen Mexiko verloren. Klar sind das Teams, gegen die man verlieren kann, aber auch in der Punktereferenz und dann auch im ja, Platzierungsspiel dann auch verloren, so wie ich das hier sehe. Deswegen, ja, spannend, wie die drauf sein werden. Wird, glaube ich, ein spannendes Match. Dahinter
Auf jeden
Dänemark und
Fall.
Irland glaube ich auch nicht, dass die hier unendlich viel zu tun haben werden mit dem Gruppensieg oder dem Gruppenzweiten.
Ja, ich glaube, das ist das Gute, was zumindest in Richtung Viertelfinale auch für das jeweilige Team, was dieses Matchup Italien-Deutschland verliert, bedeutet. Sie sind wahrscheinlich im Viertelfinale mit dabei, weil die anderen beiden Teams schlagbar sein sollten. Wie gesagt, ich würde bei Dänemark ein kleines bisschen ein Anführungszeichen setzen, weil natürlich dieses Programm und die Erfahrung in Dänemark bezüglich Flag Football sehr hoch ist. Du nie weißt, was sie dann aus dem Hut zaubern, auch wenn vermutlich hier das dann nicht reichen würde. Es geht tatsächlich dann um die Ausgangssituation im Viertelfinale, dass du vielleicht einem Team wie Österreich oder sowas aus dem Weg gehen kannst und vielleicht im Viertelfinale nochmal einen etwas dankbareren Gegner bekommst.
Genau, so viel zu den Gruppen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch mal ganz kurz den Kader der deutschen Nationalmannschaft an und dann machen wir alles weitere in der nächsten Folge.
Ja, wir haben hier sowohl schon für die Männer als auch für die Damen die Kader-Veröffentlichungen. Hier folgt gerne Euroflag 2025 auf Instagram, aber auch gerne dem AVD-Account. Da werdet ihr über alle Updates im Bilde gehalten. Der Kader hat sich geändert und ich würde jetzt hier wieder mit den Männern anfangen. Es gibt einige bekannte Gesichter, aber auch einige neue. Die größte Erkenntnis für mich hier ist, die Offense besteht nicht mehr nur noch aus World of Wanderers. natürlich haben wir mit Benjamin Kleber das Gesicht der deutschen Nationalmannschaft und auch den Fixpunkt seit ja, über 10 Jahren jetzt, der Quarterback der deutschen Nationalmannschaft und mit Fabian Achenbach einen, wenn nicht der beste Receiver in Europa. Und komplettiert wird das Waldorfer Trio hier von Luis Waldigem, ein Speedy Receiver, super sicher im Route Running und natürlich auch super abgestimmt mit Benjamin Kleber. Also die Offense-Säulen sind trotzdem noch die Wanderers, aber eben nicht mehr mit dem kompletten Kader wie in den letzten Turnieren. Die Offense wird komplettiert von Alexander Haupert, der ja früher auch Quarterback der deutschen Tackle-Nationalmannschaft, jetzt im Flag. Ich glaube, er spielt im Saarland bei einem Team. Ich weiß aber nicht, wie aktiv, denn die Teams dort sind eben nur in den unteren Ligen anzufinden. Tritt aber bei internationalen Turnieren häufiger auch mit den World of Wanderers auf. Er hat hier ein bisschen die Hybridrolle aus. Manchmal spielt er Center, manchmal spielt er Wide Receiver, manchmal spielt er Double QB mit Benny zusammen. Und er ist aber eben auch der nominelle Ersatzquarterback. Also hier ein Schweizer Taschenmesser, eindeutig. Der ist super flexibel und einsetzbar in der Offense. Bei der WM letztes Jahr, muss ich sagen, hat er ein paar Schwächen gezeigt, gerade was das Catching anging. Ich hoffe, dass er das ein bisschen ausbessern konnte, denn wenn er in Topform ist, dann macht er die deutsche Offense um so vieles unberechenbarer und einfach, ja, mit so viel mehr Möglichkeiten.
Da würde ich dir ganz kurz an der Stelle zustimmen, weil ich weiß, dass ich mich letztes Jahr noch etwas darüber geärgert habe, über einige der Plays, die dann sehr unglücklich wirkten, aber habe von einigen Nationalmannschaftsspielern auch gehört, dass er sich insbesondere auch nochmal als Quarterback im Bereich Flag Football extrem weiterentwickelt hat, viel von Benny und den Coaches gelernt hat, somit eine wirklich valide zweite Option ist, die wir im Flag Football seit Jahren so auf der internationalen Ebene selten hatten, dass man tatsächlich mit ihm auch reingehen kann. Er eine kleine, bisschen andere Spielweise hat, auch als Benny und dementsprechend da auch ja einfach eine Absicherung ist, wie du sagst, und er wiederum im Jahr davor bei der Europameisterschaft bewiesen hat, was er für ein starker Receiver sein kann, in einem Setting, gerade auch mit eben Fabi und Luis, die an der Außenseite mit Benny ihm auch einfach diese Absicherung geben. Komplettiert, ich würde einfach kurz weitermachen, wird das Ganze mit einem komplett neuen Gesicht im Flag Football, der dieses Jahr neu dazugekommen ist, auch zum Kader der Kelkheim Lizards. Das ist Ben Fröhlich, der auch, glaube ich, ein extrem allgemein einsetzbarer Spieler ist in der Offense, sehr athletisch, sehr gute Hände. Freut mich, dass er das auf jeden Fall dann auch geschafft hat, nicht nur aufgenommen zu werden, sondern es bis in den letzten Kader geschafft hat. Und ich glaube, das Ganze einfach sehr, sehr stark komplettiert und denke auch den Starting-Spot eben neben Fabi, Haupert, Alex und Luis dann bekommt. Jetzt ist tatsächlich so, vielleicht weiß das jemand von euch, es gibt zwei neue Gesichter, die ich nicht zuordnen kann bezüglich eines Teams. Welcher der beiden quasi als Receiver und welcher in der Defense,
Das
am Start ist. Das
genau, das
könnt
ist
ihr
der
klären.
Jermaine Enyagu, ist der sechste Offense-Spieler, der Receiver.
Ja.
Ich habe gehört, er kommt aus Berlin. Ich weiß nicht von welchem Team genau.
Berlin
Auf jeden
Rebels.
Fall bei den Rebels, also ist ein Tackle-Spieler, der jetzt auch ins Flag umschiftet. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Das wird immer mehr werden. Die Leute haben Bock auf Olympia, ganz einfach. Die
Ja,
Leute
ist so, klar.
wollen jetzt Gas geben, jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ich kann nicht viel über ihn sagen, dass er es in den 12er-Kader geschafft hat. Spricht natürlich für seine Qualität. Ich würde persönlich aber auch schätzen, dass er eher zumindest mit Ben Fröhlich zusammen die Backup-Rollen besetzen werden, dadurch, dass Luis, Fabi, Haupert einfach deutlich erfahrener sind, was den Flag Football angeht.
Definitiv. Und man möchte uns an der Stelle auch nochmal sagen, bevor wir nämlich jetzt noch zur Defense kommen, es gibt in diesem Kader einige Spieler, die zwar hier in Offense oder Defense gelistet sind, aber mindestens genauso gut auf einer anderen Position einsetzbar sind. Ich meine, Fabi wissen wir, dass er auch ein brutaler Defense-Spieler ist, ein Ballhawk ist. Der wird möglicherweise sogar in der Defense in der einen oder anderen Situation eingeplant sein. Genauso wissen wir aber auch, wenn wir den einen oder anderen Defense-Spieler anschauen, ob das ein Nils Justus, ein Timo Strasburger ist, die in der Saison im normalen Flag Football als Offense-Spieler auch spielen und performen können. Also die Möglichkeit hier nachzurüsten und die Athletik und die Fähigkeiten mit einzubringen, sind tatsächlich gerade jetzt, wo es auch auf so einem 12er-Kader runtergegangen ist, noch wichtiger. Und nicht zuletzt auch ein Sebastian Lessmann, den wir ja aus unserem Team kennen, ist mit seiner Größe natürlich auch eine Option, jederzeit auch mal Richtung Endzone mit aufs Feld zu bringen und einfach als große Anspielposition die Offense zu verstärken. Glaube ich, jetzt haben wir schon ein paar Namen aus der Defense gesagt. Hier glaube ich auch einige Gesichter, die sich einfach etabliert haben in den letzten Jahren. Wir haben Nils Just weiterhin, der in der Defense spielt. Wir haben Timo Strasburger, der sich jetzt auch da mittlerweile einen festen Platz einen Platz eingenommen hat. Und auch Moritz Apfel, der letztes Jahr ja dazugekommen ist, aber für mich oder aus meiner Sicht bei der WM der beste Defender der deutschen Mannschaft war, hier wieder mit dabei. Die drei also quasi aus dem letzten Jahr mit dazugekommen. Dann mit Sebastian Lessmann eigentlich eine Tendenz, die sich angedeutet hat. Heiko Krämer hat sich ja dann aus der Nationalmannschaft zurückgezogen als Blitz. Sebastian, also unser Blitzer, hat sich da ja glaube ich, letztes Jahr schon ein bisschen diesen Spot reingespielt, gezeigt, dass er da mittlerweile wahrscheinlich der Beste in Deutschland ist, füllt diese Position mit einer sehr ähnlichen Spielweise aus. Ich weiß, er hat mir auch erzählt, dass er von Heiko extrem viel gelernt hat, ihm sehr dankbar ist, dass er ihm da viel mitgeben konnte und er diese Rolle, glaube ich, sehr ähnlich spielen kann, vielleicht sogar noch ein bisschen beweglicher und shiftiger ist als Heiko. Und für mich die Überraschung, hätte ich am Anfang nicht gedacht, wirklich nicht, aber freut mich riesig für ihn, dass also Luka Bultmann es geschafft hat, hier in den Kader reinzukommen. Starke Leistung. Also, der hat da
Absolut.
gearbeitet letztes Jahr.
Ja, wir haben ja auch gegen ihn gespielt. Ich persönlich dann im Duell Quarterback gegen Cornerback. Luca hat sich die letzten Jahre wirklich stark entwickelt. Ich erinnere mich dran, in meinem ersten Jahr hat Luca noch bei den Augsburg Rooks gespielt und wir hatten da einen Trainingstag zusammen. Und ich glaube, das war genau die Zeit, wo wir beide mit dem Flag Football angefangen haben. Luca ist dann über die Mülheim Shamrocks zu den Düsseldorf Firecats gegangen und hat sich mit jedem Schritt weiterentwickelt und vor allem, glaube ich, dieses Jahr wirklich sehr, sehr viel Zeit, Energie und Vorbereitung reingesteckt, sowohl physisch als auch natürlich taktisch. Und es zeigt sich dann einfach hier in der Berufung in die Nationalmannschaft, dass sich diese Arbeit auszahlt.
Würde ich
Absolut,
genauso
ja.
mitgehen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Genau. Dann haben wir
Ich würde
noch.
allerdings, genau, wollte nur noch sagen, vielleicht greife ich dir jetzt vorweg. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Luca den Starting-Spot hat, weil wir haben noch einen vergessen. Ich bin mir, wie gesagt, ich kenne den Depth-Chart nicht, aber eine Person haben wir noch vergessen.
Genau, das ist
Wolltest du
der.
da was zu sagen?
Ja, Lasse.
Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe ihn gestern kennengelernt, deswegen, es war ganz witzig. Ja. Nummer 13 von den Miami Ravens, ein Defensive Back oder der vorletztes Jahr bei den Miami Ravens, wie gesagt, diese Saison anscheinend nicht mehr. Ich kann aber nicht ganz so viel über ihn sagen. Junior nennt man ihn, seinen Namen auszusprechen, traue ich mich jetzt gerade nicht.
Genau, also der wirklich in der ELF tätig, spielt der Defensive Back, ist bestimmt ein athletischer, sehr, sehr starker Spieler, der die Defense, also im Flag Football, da auf jeden Fall verstärken wird. Wie gesagt, wir werden dann sehen, vielleicht wissen wir auch zu unserer nächsten Folge schon mehr, wie da tatsächlich dann auch die Starting-Mannschaften aussehen. Könnte mir vorstellen, dass er auch einen dieser Starting-Spots hat, wobei ich glaube, dass wir mit allen ganz gut aufgestellt sind und wir wirklich ein spannendes Team haben. Und was wir vorweg schon gesagt haben, finde ich schön zu sehen. Wir haben nicht mehr die Konzentration auf ein, zwei Teams, sondern wir haben wirklich eine bunt gemischte Nationalmannschaft, die einfach auch die Landschaft ein bisschen widerspiegelt. Wir haben drei Spieler von den Wanderers als deutscher Meister. Wir haben zwei Spieler von den Spatzen, die Dritter geworden sind. Wir haben zwei Spieler von den Lizards, die sich auch wieder langsam nach oben spielen, also die so ein bisschen die Flag Community repräsentieren. Wir haben Luca, der auch schon seit Jahren in der Flag Community mit dabei ist, der sicherlich auch sehr froh sein wird mit Nils, der ja, glaube ich, sehr gute Freunde zusammen, die EM spielen dürfen. Und dann eben mit Haupert und den zwei Neuzugängen, aber auch jetzt mittlerweile die Tackler vertreten.
Genau. Bevor wir zu der Frauennationalmannschaft kommen, würde ich noch zwei Fragen ganz schön stellen. Zum einen, wen sehen wir denn, wenn es nötig werden würde? Ich glaube, Sebastian Lesmer wird 95% der Blitze spielen. Ich habe Luis Waldischen schon mal auf Blitz gesehen. Glaubt ihr, es gibt irgendwelche Situationen, wo quasi nicht der große, sondern irgendwie ein kleiner, schneller Blitz erforderlich wird? Und zweite Frage, haue ich gleich mit hinterher. Findet ihr, man sieht eine Handschrift von unserem neuen Head Coach in der Kaderaufstellung? Oder sagt ihr, das hätte auch jeder andere so auch so aufgestellt. Oder findet ihr, seht da einen Umbruch hin zu einem bisschen, ja, vielleicht moderneren, bisschen ja, flexibleren Spiel, variableren Spiel der Deutschen?
Also ich
Sorry.
glaube vor allem über deine Blitzerfrage würde ich tatsächlich nein sagen. Ich glaube, Sebbes Skillset ist sowohl gegen die klassischen Pocket Passer als auch gegen Shifty Quarterbacks auf jeden Fall gut genug. Und dann ist diese taktische Vorbereitung, diese Eingespieltheit in die Defense-Konzepte und Systeme. Und ich weiß, dass Sebbe sich auch sehr, sehr viel auf die einzelnen Quarterbacks vorbereitet, die Eigenheiten, wo macht er sein Rollout hin und so weiter, gut analysiert und dort einfach eine zu große Waffe ist, als dass man das austauschen will.
Und man muss auch sagen, ich weiß das nur aus unserem Training, ja mittlerweile auch DB trainiert. Also nicht, weil er DB werden will, sondern weil es Situationen gibt, wo man vielleicht mal aus Versehen oder vom System her irgendeine Coverage übernehmen muss, weil man eben mit einem zweiten Quarterback mitrennt und er das mittlerweile echt gut macht. Und ich glaube, dass das, wenn jetzt nicht wirklich jemand, der eh schon Defensive-Spieler ist, dabei ist, so einfach nicht erfüllen kann. Also ich denke auch, dass er die wirklich 95% nehmen wird. Allerhöchstens wird es mal jemand anderes machen. wenn das Spiel entschieden ist, Sebe sich ausrufen soll und dann ist es, glaube ich, relativ egal, dann schickst du einen schnellen Receiver. Da sind, glaube ich, alle gut genug. Zu der anderen Frage würde ich jetzt mal bezüglich der letzten Jahre nicht zu tief reingehen, bezüglich der Aufstellung. Ich glaube, das möchte ich an der Stelle nicht machen, finde es aber umso besser, weil ich dir komplett zustimmen würde. Ich finde, das ist eine Aufstellung, wo sich jemand Gedanken gemacht hat. Ich kenne die Spieler nicht, ich habe die Trainingslager nicht gesehen, aber das ist, glaube ich, wirklich ein Team, was nach Skillset aufgestellt ist. Ich bin mir sicher, es gibt diskussionswürdige Entscheidungen, die gibt es immer, weil es brutal viele starke Spieler gibt, die sicherlich auch den Platz verdient hätten. Das möchte ich damit nicht sagen, aber ich finde, das ist ein Team, was, wie ich es gesagt habe, nach einer Nationalmannschaft aussieht und ja, glaube das und hoffe, dass das Ganze sich auch genauso darstellen wird.
Genau, dem würde ich auch zustimmen. Ich glaube vor allem diese, ja, die letzten Jahre, was man gesehen hat, dass doch eher auch die Leute aus den Top-Teams, die zusammenspielen, eher den Vorzug gegenüber vielleicht Spielern, die individuell besser sind, bekommen haben. Das hat sich hier umgedreht. Wir haben Tackle-Spieler, wir haben zwei Spieler, die dieses Jahr in der zweiten Liga gespielt haben. Mit Luca Bultmann bei den Düsseldorf Firecats und mit Nils Just bei den Augsburg Centurions. Die haben zwar nicht die Competition, die die anderen Spieler haben, aber sie haben sich eben durch ihre persönlichen Skills hervorgearbeitet und herauskristallisiert. Und das finde ich gut, dass das auch gewürdigt wird.
Ja, also da kann ich dir, wie gesagt, nur zustimmen. Gut, dann würde ich sagen, vielleicht mit fortlaufender Zeit würde ich sagen, wollen wir uns vielleicht die Damen aufheben, nächste Woche mit denen reinstarten, dann können wir da auch noch mal uns mit einer ähnlichen, ja, mit einer ähnlichen Detailliertheit und ja, der Zeit, die sie einfach verdient haben und darum kümmern, ohne jetzt vielleicht auch den Herren jetzt einfach den Platz wegzunehmen. Und ja, würde das auf die nächste Folge verschieben. Die wird aber ganz bald für euch alle erscheinen. Da lassen wir euch nicht lange warten, wo wir dann vielleicht auch nochmal auf ein paar genauere Punkte eingehen wollen. Vielleicht den Spielplan dann mittlerweile auch haben, wissen, welche Teams vielleicht wie im Achtel- oder Viertelfinale stehen, wie die Roster-Spots sind. Und vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Roster der nationalen Gegner noch, die wir euch nochmal darstellen können.
Alles klar, dann würde ich sagen, war es das für die erste Folge zur Flag Football Europameisterschaft dieses Jahr, dann nächste Woche in Paris. Freut euch auf mehr und wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare. Wenn ihr vor allem auch gewisse Dinge nochmal tiefer besprochen haben möchtet, schreibt uns das per Instagram oder per Mail, dann gehen wir da noch genauer drauf ein. Abschließend kann ich nur sagen, ich bin total hyped, wir sind hyped. Die EM steht vor der Tür, wird mega geil und wir wollen natürlich so viel und so tief wie möglich für euch berichten. Und damit hören wir uns dann in der nächsten Folge zur EM.